Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Unser heutiges Thema ist das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Und ich bin mal wieder nicht alleine, denn ich bin in dem Bereich überhaupt kein Experte, sondern ich habe mir im heutigen Interview bzw. in der heutigen Folge Anna dazu genommen. Die hat sich nämlich schon mal intensiver mit dem Thema beschäftigt. Viel Spaß bei der Folge. So, heutiges Thema: bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist derzeit wieder ein Thema, weil es derzeit eine Studie gibt. Und ja, wie eingangs gesagt, ich bin heute nicht alleine, sondern mit Anna. Hi.
Hi.
Du hast dich mit dem Thema bedingungslosen Grundeinkommen ein bisschen beschäftigt oder ein bisschen tiefergehend auseinandergesetzt. Warum ist das jetzt wieder ein Thema, was so viel durch die Medien geht?
Also es gibt in Berlin den Verein Mein Grundeinkommen, der schon seit Jahren Grundeinkommen verlost und mittlerweile auch mehr als 650 Menschen schon ein Grundeinkommen von 1.000 Euro pro Jahr genehmigt hat. Und jetzt haben sie den großen Coup geschafft und machen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zusammen ein offizielles Experiment über 3 Jahre. Und das geht nächstes Jahr im Frühling los.
Interessant. Das heißt, warum haben die das bisher immer gemacht? Also so rein Interesse halber, Geld zu verschenken hat ja keiner, einfach um Erfahrung zu sammeln oder?
Also die Gründer finden das eine sehr interessante Utopie und die sagen, dass das viele Probleme unserer Zeit lösen könnte. Aber dafür muss man natürlich Geld in die Hand nehmen. Und die machen das via Crowdfunding. Das heißt, das sind alles Spenden, die sie bisher vergeben haben. Und das waren 1.000 Euro im Monat, jeweils für ein Jahr. Und ja, die sagen, dass es viele Gesundheitsprobleme, aber auch so Probleme wie psychische Störungen, psychische Belastungen komplett revidieren könnte, wenn wir ein Grundeinkommen hätten. Aber das muss man halt erstmal testen.
Okay. Vielleicht bevor wir da weitermachen, nochmal eine ganz kurze Definition, damit wir wissen, dass wir oft über dasselbe sprechen. Was genau ist das bedingungslose Grundeinkommen? Es gibt ja verschiedene Definitionen, aber vielleicht so eine, wo die meisten Menschen sich darauf einigen können.
Also das bedingungslose Grundeinkommen in seiner Reinform soll wirklich bedingungslos sein. Das heißt, vom Kind bis zum alten Mann, zur alten Frau kriegt jeder einen bestimmten Betrag. Bei dem Experiment jetzt, ab nächstem Jahr, sind es 1.200 Euro im Monat. Es gibt aber auch andere Konzepte, bei denen es 800 sind oder 1.500, je nachdem in welchem Land. Zum Beispiel in der Schweiz müsste man es etwas höher ansetzen, weil die Lebenshaltungskosten höher sind. Und das Geld bekommst du dann jeden Monat vom Staat bedingungslos, ohne dass du dich rechtfertigen musst, ohne dass du Sanktionen fürchten musst, wie bei Arbeitslosengeld oder Hartz IV, auf dein Konto ausbezahlt.
Also ganz egal, ob du gar kein Geld verdienst und zum Beispiel gerade arbeitssuchend bist oder Vorstandsvorsitzender von einem DAX-Konzern bist, jeder bekommt das.
Genau, also die Grundform davon sieht das so vor. Natürlich könnte es sein, dass dann der Bundestag beschließt, okay, wir machen eine Einkommensgrenze, aber bisher ist davon nicht die Rede, sondern das soll dann quasi über die Steuer wieder reguliert werden, weil du als Einkommenshoher natürlich höhere Steuern zahlst und das Grundeinkommen sozusagen mehr oder weniger
quasi zurückbezahlst über
genau.
Die Steuern. Okay. Mal eine bisschen technische Frage vielleicht. Gibt es eine Inflationsanpassung? Weil ich meine, 1.200 Euro heute ist ja nichts, also ist ja nicht vergleichbar mit in 10 Jahren zum Beispiel.
Das ist einer der großen Knackpunkte und alle, die das bisher getestet und gedacht haben, die sagen eben auch, wir können noch nicht absehen, was es mit dem Markt anstellt und ob dann gewisse Löhne zum Beispiel angepasst werden müssen, weil manche Menschen nicht mehr für 10 Euro die Stunde arbeiten wollen, weil sie es ja nicht nötig haben und ob eben die Preise sich dann einfach so stark erhöhen, dass es wieder nivelliert wird, aber genau, das ist einer der Kritikpunkte.
Das ist ja wieder, genau, da sind wir schon bei den Kritikpunkten. Vielleicht kommen wir nochmal ganz kurz auf die Studie zurück. Du hast mir eben die Zahl mal kurz zugeworfen. Man kann sich da bewerben, also jeder deutsche Bürger, beschränkt sich das auf Deutschland?
Genau, also Wohnort muss Deutschland sein, der erste Wohnsitz. Und es werden eben 120 Probanden ausgewählt, beziehungsweise ausgelost. Und das geht über 3 Jahre. Und sollte dieses Experiment tragfähige Ergebnisse liefern und gute Erkenntnisse liefern, gibt es noch 2 weitere Stufen. Das wird dann also über weitere Jahre weitergeführt und wird vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung mit gefundet.
Okay, das heißt über 3, also wenn ich glücklicher Lottogewinner bin, dann kriege ich 1.200 Euro über 36 Monate und potenziell nochmal 24 dazu. Okay, verstehe. Wir sind aber in Deutschland jetzt nicht die Ersten, ne? Es gab ja schon Studien auch ein bisschen weiter in anderen Ländern, richtig?
Genau, also es gibt verschiedene Experimente und Projekte, die schon durchgeführt worden sind bzw. durchgeführt werden. Das größte davon ist in Kenia seit 2016 im Gang und wurde unter anderem von dem eBay-Mitgründer bezuschusst. Und das sind eben ganz unterschiedliche Größen, von denen wir da sprechen. Es gab auch ein Experiment in Namibia, da waren es zum Beispiel umgerechnet, ich glaube, 10 Euro im Monat, weil das dort natürlich sehr viel Geld bedeutet. Und bisher kann man sagen, so unterschiedlich die Experimente sind, es gab immer positive Effekte dadurch. Man muss aber auch dazu sagen, dass, und das sagen auch alle Projektleiter eigentlich ganz offen, man kann natürlich nicht sagen, dass das dann auch passieren würde, wenn wir das tatsächlich einführen, weil die Menschen, die da teilnehmen, wissen, es ist nur ein Jahr lang. Ich werde meinen Job nicht kündigen, wenn ich weiß, nächstes Jahr fällt dieses Geld weg.
Selbe für 3 Jahre, ne?
Genau, da ist es, also das ist der Versuch, das jetzt etwas langfristig abschätzen zu können, aber es ist immer noch dieser kleine Haken vorhanden.
Stimmt, ja, 3 Jahre ist jetzt keine so lange Periode. Also sagen wir es mal so, wenn ich jetzt finanziell irgendwie geknebelt wäre an zum Beispiel eine teure Hausfinanzierung oder so und dann noch eine Familie habe und vielleicht sogar Alleinernährer oder Alleinernährerin bin, dann würde ich es mir natürlich nochmal überlegen, selbst wenn ich meinen Job nicht mag, den zu kündigen, selbst wenn ich jetzt 3 Jahre lang dieses Grundeinkommen bekomme.
Ja.
Und vielleicht mal nochmal eine kleine Detailfrage. Die Probanden in der Familie, würde das dann nur einer bekommen? Also angenommen, einer gewinnt es? Oder ist es dann, wenn du zum Beispiel eine 4-köpfige Familie bekommst, kriegst du es 4-mal? Das wäre auch ein interessanter Ausgestaltungs.
Also meines Wissens sind das separate Familien, genau.
Und dann Einzelpersonen.
Gibt es jeweils eine Person. Und bei den Verlosungen, die schon seit Jahren laufen, da waren es auch Kinder teilweise. Und dann haben eben die Erziehungsberechtigten das Geld zur Verwaltung bekommen.
Okay, interessant. Und hast du ein paar Daten so zu Namibia oder, weil ich habe mich mal da ganz kurz, zufälligerweise, ne, bin ich da drüber gestolpert und habe gesehen, dass es gut funktioniert hat, dass es dann aber zu negativen Effekten dahingehend kam, dass die eine extrem hohe Einwanderung von den Nachbarländern hatten und das Ganze dann so ein bisschen aus den Fugen geraten ist und deswegen eingestellt wurde.
Also ich habe die Projektleiterin des Namibia-Projekts getroffen, mal für ein Projekt, und sie hat berichtet, dass ja, das mit der Einwanderung, klar, das ist abgesehen davon allgemein auch wieder eine Frage, die man lösen müsste, vor allem bei uns in der EU, wo wir keine Grenzen haben, zum Glück und hoffentlich bald auch nicht wieder. Aber in Namibia zum Beispiel waren die Effekte, die ich gelesen und gesehen habe, dass die Menschen Small Businesses eröffnet haben. Also sie haben zum Beispiel sich einen Brotbackautomaten geholt und dann hat eine Frau im Dorf eben Brot verkauft für kleines Geld. Oder also vor allem für Frauen war das sehr großer Benefit, weil sie eben vorher oft in der Hausfrauenrolle waren. Und was ich ganz interessant fand in Namibia, die Menschen im Dorf haben sich zusammengesetzt und wollten das ausgestalten und Regeln gestalten. Und die haben beschlossen, am Tag der Auszahlung schließen wir alle Bars. Weil sonst ist die Gefahr zu groß, dass manche das eben für Alkohol raushauen. Und so hat man sich selbst so ein Regulativ erschaffen.
Deswegen wurde ja früher in den Minenregionen, also Bergbauregionen, auch die Gehälter wöchentlich bezahlt, damit man die nicht direkt einmal im Monat versaufen kann, sondern 4-mal im Monat und dass hoffentlich dann noch ein bisschen was übrig bleibt.
Ja.
Okay, interessant. Gab es auch nicht noch eine Studie in Norwegen oder in Schweden? In einem der skandinavischen Länder, ich weiß nicht mehr so
also,
genau.
Es gab mehrere kleine Projekte, unter anderem in Utrecht, aber auch in Groningen und in Finnland. Wobei es in Finnland zum Beispiel nur Erwerbslose waren, die Geld bekommen haben. Und auch in Berlin, das haben vielleicht manche schon gehört, gab es unter Michael Müller, unserem Bürgermeister, auch ein Experiment, da haben Langzeitarbeitslose 1.000 Euro im Monat erhalten. Aber das ist alles nicht vergleichbar, weil es eben an Bedingungen geknüpft war.
Dass du arbeitslos bist.
Genau. Und eher so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Also das Experiment jetzt ist wirklich einmalig und auch in der Größe und dadurch, dass es offiziell mit unterstützt wird vom DIW, was ja echt eine gute Hausnummer ist, ja, das ist einmalig.
Und gibt es darüber hinaus dann auch politische Ambitionen, also das ist tatsächlich, also macht der DIW das einfach just for fun, in Anführungszeichen, oder soll das dann tatsächlich irgendwann auf eine politische Agenda? Oder hat das vielleicht irgendwie die Regierung veranlasst, oder?
Also die Regierung hat das nicht veranlasst und Marcel Fratscher hat selbst zu der Studie gesagt, er war früher dagegen, weil er das nicht für realistisch hielt, das Grundeinkommen. Aber er findet es mittlerweile eine so interessante und brennende Frage, gerade auch mit Corona, dass er das unbedingt unterstützen möchte. Und man muss es halt testen, um zu sehen, ob es politisch sinnvoll wäre. Und tatsächlich hat das aber momentan keine Partei in ihrem Programm, stand letzte Wahl. Genau, die Piraten waren damals die einzige Partei, die das im Programm hatten, aber die sind ja mittlerweile unter ferner liefen.
Okay, also du meinst die Parteien, die im Bundestag sind, oder?
Genau.
So? Okay, interessant. Ja, dann sprechen wir vielleicht mal über die Vorteile und Nachteile von dem Ganzen. Man könnte vielleicht mal, einfach um es einzuordnen, wer das jetzt so zum ersten Mal hört, denkt jetzt ja wahrscheinlich, dass das sowas super linksorientiertes ist oder so. Aber es haben sich auch viele große Unternehmer oder bekannte Unternehmer dafür ausgesprochen. Unter anderem, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber den Gründer von DM. Götz Werner, der hat sogar ein komplettes Buch darüber geschrieben, glaube ich sogar, oder ein ziemliches Manifest in Anführungszeichen. Und er ist auch nicht der Einzige. Es gibt viele Unternehmer, die sich dazu geäußert haben, auch große Amerikaner, ich weiß nicht mehr genau wer, aber das heißt, man kann es überhaupt nicht einfach so in die linke Schiene stellen, so nach anarchistischem Vorbild oder so, sondern tatsächlich, es gibt eine breite Bevölkerung, die oder ein breites Spektrum, was sich für das Thema ausspricht. Okay, das heißt, das Erste, was sind so die Argumente, die dafür sprechen? Also du hast gesagt, alle Studien sind bisher irgendwie positiv verlaufen. Was sind so die großen Argumente oder die großen Findings in Anführungszeichen?
Okay, vorab nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, was ich ganz wichtig finde. Und zwar, es ist kreuz und quer verteilt, wer das unterstützt und wer dagegen ist. Also es gibt auch linken Politiker, die dagegen sind, was man nicht denken würde, weil die sind ja für soziale Politik und für Unterstützung von Menschen, die nicht teilhaben können. Aber genauso gibt es eben im liberalen Sektor, der jetzt nicht unbedingt sozialistisch ist, würde ich behaupten. Elon Musk unterstützt das, Peter Thiel unterstützt das. Also im Silicon Valley gibt es ganz viele, die das unterstützen, aber aus einem anderen Grund. Und zwar, weil sie ja daran mitarbeiten, dass wir bald weniger Arbeit haben werden. Automatisierung. Das ist ein ganz großes Stichwort, aus einer anderen Ecke sozusagen gedacht. Manche Studien, eine Oxford-Studie sagt, dass bald 50% der Jobs wegfallen könnten. Und da sind wir jetzt bei einem Vorteil, also niemand müsste, wenn es dieses Grundeinkommen gäbe und das ausreichen würde, um Essen und Miete zu bezahlen, niemand müsste für einen dummen Job aufstehen und die Straßen kehren. Idealerweise würde das die Automatisierung mit vorantreiben.
Oder typischerweise Taxifahrer, ja, jetzt nicht, dass es ein schlechter Job wäre, aber das könnte ja durch automatisierte Autos oder wie nennt man das, selbstfahrende Autos abgelöst werden. Und okay, sehr sehr nett von diesen von den Leuten, die sowas denken oder die das supporten. Aber jetzt stellt sich natürlich die große Frage der Finanzierung, ne, sehr wahrscheinlich. Ich habe ja schon Modelle gelesen, wo das dann zum Beispiel heißt, naja, das wird dann einfach durch eine Digitalsteuer finanziert. Der Taxifahrer muss jetzt nicht mehr arbeiten gehen, weil es selbstfahrende Autos gibt. Aber das Unternehmen, was diese selbstfahrenden Autos stellt, Uber, Tesla, Apple oder wer auch immer daran forscht, die müssen jetzt eine spezielle Digitalsteuer dafür bezahlen. Das ist ja auch unabhängig jetzt von der Diskussion vom Grundeinkommen immer viel diskutiert. Die amerikanischen Tech-Unternehmen machen hier Gewinne in Europa, bezahlen aber keine Steuern für. Gibt es da auch schon Konzepte, also wie man das jetzt ja genauso innovativ lösen kann?
Ja. Also genau, so eine Digital- oder Maschinensteuer ist im Gespräch, aber auch zum Beispiel eine extra Konsumsteuer für Produkte, die so produziert worden sind. Es wird geschätzt, dass man, wenn man sagt 1.000 Euro pro Person, um es zu vereinfachen in Deutschland, dass man dann 1 Billion Euro pro Jahr an Kosten durch so ein Grundeinkommen hätte. Und die Steuereinnahmen in Deutschland liegen momentan bei ungefähr 1,5 Billionen pro Jahr.
Okay.
Das heißt, man könnte es umwälzen, aber es würde nicht reichen, weil wir haben natürlich auch andere Dinge, die wir mit der Steuer begleichen müssen. Und da ist eben wieder diese große unbekannte Variable, dass wir eben nicht wissen, wie viele Menschen ihren Job aufgeben, wie viele Menschen vielleicht auch kreativ werden und ein Geschäft starten und dadurch mehr Geld wieder in den Staat kommt. Das ist eben noch offen. Und eine andere Frage, und das wird sowohl als Vorteil als auch als Nachteil gelistet, ist, welche anderen Leistungen fallen weg? Also bleibt unsere Rente dieselbe? Wenn auch Rentner das kriegen, dann bräuchten wir keine Rente mehr. Mhm. Kriegen wir weiterhin Hartz IV, BAföG, Krankengeld? Also das sind alles Dinge, die man wegrationalisieren könnte. Und manche befürchten eben auch, gerade wenn man sich die Silicon Valley-Leute anschaut, dass sie sich eben der Verantwortung entsagen wollen dadurch. Und dass sie sagen, jo, ihr habt ja euer Grundeinkommen. Warum brauchst du jetzt diese teure OP?
Ja, gut, okay, aber da sind wir ja im Versicherungsbereich und Versicherungen sollen uns ja gegen unerwartet hohe Kosten oder gegen den Ruin schützen. Also ich glaube, Krankenversicherung, gut, Arbeitslosenversicherung, das wird dann Sinn machen, dass sowas wegfällt, dass du kein Arbeitslosengeld bekommst. Rente, gute Frage, wobei ich dann ehrlich gesagt ein bisschen Angst hätte, müsste ich mich ja noch mehr auf den Staat verlassen, in Anführungszeichen, dass dieses Grundeinkommen dann auch so lange hält, bis ich in Rente bin. Also es ist ja genau wie dieselbe Wette auf die gesetzliche Rentenversicherung. Krankenversicherung macht, wird jetzt meiner Meinung nach keinen Sinn ergeben, das wegzumachen. Aber okay, also es sind ja interessante Zahlen. Also 1 Billion versus 1,5, die verdient werden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie hoch der Anteil der Sozialausgaben im Staat sind. Das ist vermutlich, ich weiß es nicht, aber ich würde mal so um die 50% schätzen. Reicht ja dann nicht. Okay, interessant. Also schöne Utopie oder gibt es da noch eine Möglichkeit, das zu retten?
Also retten, ich meine, wir haben es ja noch nicht mal probiert.
Ich meine, rein finanziell meine ich.
Also ja, die Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben über die Bank weg gesagt, wenn man will, dann findet man einen Weg. Und ich glaube, das ist
das
nicht
denke ich auch,
ja. rein utopistisch, sondern man findet einen Weg und man muss umschichten und Corona hat, finde ich, auch gezeigt, dass, wenn es nötig ist, wir Kräfte aktivieren können und der Staat auch, der sonst sehr bürokratisch daherkam, sehr schnell reagieren kann. Und ich glaube, wenn es da gute Erkenntnisse gäbe und man diesen Studien vertrauen würde, und ich glaube nicht, dass man das gleich einführen würde, Bandbreite für alle und 1200, sondern es wäre wahrscheinlich was Kleines, irgendwie, ich weiß nicht, 500 Euro oder so, um es zu testen, schrittweise, sowas.
Und dann aber muss man natürlich. Ändert das dann wirklich was? Also, ich meine, im Vorgespräch hattest du mir ja schon gesagt, was ich super interessant finde, um nochmal auf diese Studie zurückzukommen. Du hast gesagt, 1,6 Millionen Menschen haben sich schon beworben oder so. Und es wird gelost. Da habe ich dann gesagt, naja, eigentlich müsste man das doch testen mit Menschen, die jetzt wenig Geld haben oder arbeitslos sind. Du hast gesagt, nein, das wird auch mit Leuten getestet, die reich sind. Also es wird versucht, möglichst repräsentative Stichprobe von der Gesamtbevölkerung zu bekommen. Und das heißt, es gibt also auch, wie du gesagt hast, einen Einfluss, einen positiven Einfluss für Menschen, die viel Geld verdienen.
Genau, also es sind ungefähr 1,3 Millionen, die sich bis jetzt beworben haben. Bis November kann man sich noch bewerben. Die Chance ist natürlich nicht so hoch bei 120, die es dann kriegen. Es sollen aber, wie du sagst, genau, aus allen Schichten, aus allen sozioökonomischen Statusen Menschen ausgewählt werden. Und das soll eben bedingungslos sein, genau das. Und eine Studie hat schon Anzeichen dafür gesehen, dass auch bei Menschen, die überhaupt keine Geldsorgen hatten, das einen positiven Einfluss hat, einfach weil sie den Druck nicht mehr hatten. Was ist was anderes, wenn ich eben arbeiten gehe und weiß, okay, ich habe meinen unbefristeten Vertrag, aber ich muss arbeiten gehen. Und da ist das ein Vertrauensvorschuss, den du einfach bekommst, einfach weil du bist. Den kriegt jeder. Und das ist irgendwie auch so demokratisch. Also wir sind alle gleich in dieser Sache, wenn sie mal kommt.
Ja, finde ich interessant. Das geht ja auch so ein bisschen Richtung dem Konzept von der finanziellen Freiheit, ne? Dass du halt so dieses Winnen oder häufig hört man das ja immer Fuck you money, also so nach dem Motto, ey, ich kann jetzt machen, was ich will. Ich habe alle Optionen in der Hand. Und ich meine, eine Option hat ja immer einen Wert, ne? Also im Finanzbereich ist es ja normal, da weiß man, dass man Optionen pricen kann, aber im echten Leben haben wir meistens kein so Gefühl dafür, dass Optionen zu haben wertvoll ist. Aber sagen wir es so, wir haben es ja auch zum Beispiel in unserer Schuldenfolge schon mal gesagt, wenn du halt bist, wirklich Hals über Kopf verschuldet bist, dann hast du relativ wenig Optionen. Du kannst nicht deinen Job kündigen und ein guter oder dein bester Kumpel kommt zu dir und sagt, hey, ich habe voll die gute Startup-Idee, die du auch voll gut findest, kannst du aber nicht, weil du nicht das Risiko eingehen kannst. Und mit so einem Grundeinkommen hättest du dann quasi so eine Art mini-finanzielle Freiheit.
Total. Also das ist eines der größten Argumente dafür. Und ich habe zwei der Gewinnerinnen getroffen von diesen verlosten Grundeinkommen. Und die sagten mir eben auch beide, also man konnte es wirklich ihnen ansehen, dass sie happy waren. Ich kannte sie nicht vorher, aber die sagten beide und die Befragungen aller Gewinner haben das eigentlich durch die Bank weg bestätigt, dass sie öfter mal darüber nachgedacht haben, was will ich eigentlich? Mache ich eigentlich das, was ich gerade machen will? Mache ich das, wofür ich Talente habe, wonach mir ist? Und eine der Gewinnerinnen hat zum Beispiel dann noch eine zusätzliche Ausbildung gemacht, ist beruflich nur ein bisschen kürzer getreten, hat dann irgendwie 80% gearbeitet statt 100. Und es gibt tolle Geschichten, wo Menschen auch eben ehrenamtlich zum Beispiel sich engagieren, weil sie es sich leisten können. Oder vielleicht auch gründen, weil sie sich sonst nicht getraut hätten, das, was du sagst, genau. Also es könnte Kreativität entfalten, von der wir jetzt irgendwie noch nichts ahnen.
Also ich mache jetzt mal so ein bisschen Devil's Advocate. grundsätzlich bin ich auch eigentlich ziemlich pro diesem Thema eingestellt. Aber wie langfristig ist das denn? Also wenn du jetzt sagst, ich habe da zwei Leute getroffen, die waren richtig happy. Wie langfristig ist also das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, also dass man weiß, das ist jetzt kein Strohfeuer. Ich meine, wenn ich einen fetten Bonus bekomme oder so, freue ich mich auch ohne Ende. Zwei Monate später ist aber okay, weißt du, wenn das Geld irgendwie teilweise verkonsumiert, teilweise angelegt ist und so, dann bin ich wieder auf meinem gleichen Glückslevel. Gibt es im Gegenteil vielleicht nicht sogar noch das Risiko, dass Leute in so eine Existenzkrise fallen? Weil ich meine, auf der anderen Seite in so einem Trott, in so einem Hamsterrad zu sein, kann dich ja auch davor schützen, dir existenziellere Fragen zu stellen, die dich dann eventuell sogar in eine Krise stürzen können.
Ne? Das klingt jetzt nach so einer sedierten Gesellschaft. Also die Befragung der bisherigen Gewinner und Gewinnerinnen, das waren ja 650 von meinem Grundeinkommen, hat ergeben, dass 7% tatsächlich diesen Effekt verspürt haben, den du nennst, dass sie eben einen Druck spüren und was zu machen, was zu ändern, aber das nicht machen können oder wollen. Aber eine überwältigende Mehrheit hat wirklich gesagt, dass sie sich erleichtert fühlt, kreativer fühlt, besser schläft, solche Dinge, mehr Zeit mit der Familie verbringt. Aber die Studie, die jetzt startet mit dem DIW, die sagt ganz klar, listet das ganz klar auf der Homepage, wir können nicht absehen, was der Langzeiteffekt ist. Menschen sind Gewöhnungstiere. Vielleicht ist es so, dass wir nach 2 Jahren, dass die Honeymoon-Phase vorbei ist und dass wir wieder zurück sind, nur auf einem anderen Niveau. Das können die nicht sagen. Es ist aber ein Versuch wert, sowas zu finden.
Ja, denke ich auch, das lohnt sich. Vielleicht mal so eine spontane Idee, wie man so eine, also ich glaube, in psychologischen Studien bekommst du häufig zum Beispiel nicht gesagt, wie lange so eine Studie dauert. Ja, das wäre vielleicht auch mal interessant zu sagen, du kriegst ein Grundeinkommen für eine Zeit X, die du jetzt nicht kennst. Könnte natürlich auch den negativen Effekt haben, dass die Leute sich denken, oh Gott, morgen kann es vorbei sein. Aber dieses Risiko hast du ja auch, wenn wir so ein Grundeinkommen hätten. Ich meine, das politische Umfeld kann sich trotzdem ändern. Ja. Muss ich nur mal unsere Steuergesetzgebung angucken, wie die jedes Jahr sich ändert. Und auf jeden Fall ein interessantes Thema. Gibt es sonst noch Argumente dafür?
Also was für mich auch eines der größten Argumente ist, ist, dass wir eine Gesellschaft haben, die sehr viel mehr psychische Erkrankungen hat als noch vor einigen Jahren. Natürlich auch, weil jetzt besser diagnostiziert wird und weil das Thema mehr auf der Agenda ist. Aber 2018 waren 42,7% der Erwerbsunfähigkeiten wegen psychischer Erkrankungen. Ein Drittel der Krankentage wegen psychischer Erkrankungen oder Belastungen. Und jeder zweite Deutsche ist laut einer Studie Burnout gefährdet. Und das Grundeinkommen hat zumindest bisher in den Untersuchungen immer dagegen gewirkt. Und ich glaube, auch Corona, also ich bin wirklich gespannt, welche Folgeerkrankungen das bringt bei ganz vielen Menschen, die eben ihr Geld verloren haben, die Schulden haben, die ihren Job verloren haben. Und ich glaube, dagegen könnte es schon wirken, dass man eben weiß, okay, ich kann ruhig schlafen, ich kann meine Miete bezahlen.
Und vielleicht einen Schritt vorher, bevor das Grundeinkommen kommt, vielleicht noch eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Das macht wirklich Sinn. Also wir sind ja echt keine großen Versicherungsfans, aber vielleicht nur mal hier nochmal den Hinweis, weil das sind ja auch die Zahlen, die man in der Berufsunfähigkeitsversicherung sehen kann. Ne? Über 40% psychische Erkrankungen, darunter ein großer Teil Burnout. Okay, interessant. Wie siehst du denn das Argument so nach dem Motto, wer reinigt denn dann noch die Straßen, fährt, okay, Taxen werden ersetzt durch selbstfahrende Autos, aber es gibt ja trotzdem noch Arbeiten, die weniger gut bezahlt sind, die aber irgendwer noch machen muss. Zum Beispiel, typischerweise, wir haben ja jetzt schon einen Pflegerengpass. Ne? Ja. Es gibt sicherlich viele Menschen, denen das Spaß macht und die das dann weiterführen werden, weil bedingungslosen Grundeinkommen heißt ja nicht, ich muss kündigen, sondern ich kann ja auch meinen Job weitermachen und dann nochmal on top verdienen. Aber wenn wir jetzt schon einen Engpass zum Beispiel in Pflegeberufen haben, wird sich das dann nicht negativ, also noch enger werden, Anführungszeichen, mit so einem Grundeinkommen?
Also die erste Frage, die ganz viele dazu stellen, ist, wer arbeitet dann überhaupt noch? Hm. Allerdings gibt es dazu Untersuchungen auch unter anderem mit Lottogewinnern und Gewinnerinnen. Da finde ich es total interessant, dass ich glaube 90% einfach weiterarbeiten, ungefähr wie bisher. Manche reduzieren ein bisschen, andere nicht. Und ich glaube einfach daran, dass wir Menschen insgesamt intrinsisch motiviert sind und Arbeit brauchen.
Würdest du noch weiterarbeiten?
Ich würde weiterarbeiten, aber ich mag meine Arbeit auch sehr.
Sehr gut, ich auch.
Und ich könnte mir vorstellen, und auch das sind nur Mutmaßungen, das sagt auch der Verein Mein Grundeinkommen ganz offen, dass solche Arbeiten, die schlecht bezahlt sind und vielleicht nicht der Traumjob vieler Menschen sind, einfach besser bezahlt werden müssen. Dann kriegt halt die Pflegekraft, ich weiß nicht, 30 Euro die Stunde statt dem aktuellen Satz. Und es gibt mehr Anreize dafür. Und dann steigen vielleicht auch die Preise und dann wird die Inflation vielleicht etwas angetrieben dadurch. Aber das wird sich irgendwie austarieren.
Das ist ja genau so das Ding. Also das wäre jetzt auch noch ein Gegenargument, was ich hätte wollen anbringen können, ne? Das Thema Inflation. Man sieht es ja zum Beispiel in Ländern, wo sehr gut verdient wird, zum Beispiel Luxemburg, Schweiz, Monaco oder sonstige kleinere Staaten, wo ein hohes Einkommen ist, dass dort die Preise auch hochgehen. Ne? Also dass so insgesamt dort dein Einkaufswagen viel, viel teurer ist, deine Miete teurer ist und so weiter. Oder auch in Großstädten, ja, zum Beispiel große Einkommen in, keine Ahnung, in München, Paris, London und so weiter, treiben ja auch die Preise nach oben, ne? Und wenn wir jetzt sagen, okay, unsere neue Nulllinie, also ist jetzt 1200 Euro oder so, dann könnte sich ja auch Rewe und Konsorten sagen, naja gut, jetzt kann ich die Preise ein bisschen hochfahren, jetzt gönnen die Leute sich ein bisschen mehr.
Ja.
Aber gut, gibt es da irgendwie Ökonomen, die sich dazu geäußert haben oder die gesagt, oder heißt es einfach nur, ja, we will see, das kann man nicht testen?
Also ich habe tatsächlich viel we will see gelesen, aber auch Ökonomen, die sagen, das muss dann eben umgeschichtet werden oder da bin ich jetzt wieder an meiner Grenze, was das Wirtschaftswissen angeht, aber das Export und Import, das gewisserweise bremsen, weil auch die Einwanderung irgendwie reguliert werden müsste damit. Aber es gibt ganz klar auch Experten, die sagen, das ist nicht bezahlbar, das können wir nicht machen, wir verschulden uns ungemein. Oder die Preise steigen einfach immens. Das kann ich dir nicht beantworten.
Okay. Und meinst du, ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass Deutschland sowas im Alleingang machen kann. Ich bin zum Beispiel sowieso, ich weiß, dass es auch fast schon eine Utopie ist, aber ich finde es total sinnvoll, dass wir mal eine einheitliche europäische Steuergesetzgebung haben. Und dasselbe wird dann auf so ein Grundeinkommen eintreffen oder zutreffen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, muss natürlich nicht überall gleich sein, aber wenn... Ansonsten, ja, kriegst du das, glaube ich, mit der Einwanderung innerhalb von Europa oder so nicht geregelt. Gibt es da auch irgendwie Infos zu oder?
Also es gab ja die Experimente, die stattgefunden haben innerhalb Europas, waren ja hauptsächlich in Nordeuropa, Skandinavien. Und ich sehe das Problem auch, wir haben ja auch ganz unterschiedliche politische Systeme innerhalb Europas und auch innerhalb der EU. Und ich weiß nicht, wie man das hinbekommen kann, ohne dass man die Einwanderungszahlen explodieren lässt oder dass man, allein die Lebenshaltungskosten sind so unterschiedlich. Man kann ja nicht sagen, 1000 für jeden in der EU.
Ja, genau. Aber du kannst ja dann so eine Abstufung machen und sagen, im Norden gibt es ein bisschen mehr. Und da gibt es ja dann Preisindizes oder so, ne, die du auf die Inflation anpassen könntest. Ich meine, dann hast du halt die Wahl. Kriege ich 1000 Euro in Deutschland oder 800 Euro in Spanien? Und dann würden viele Leute sich wahrscheinlich sagen, ja, in Spanien habe ich die Sonne, dann brauche ich die 200 Euro on top nicht und kann eh günstiger einkaufen. Nee. Vielleicht mal eine andere Frage. Es gibt ja auch ein Gegenargument, das besagt, dass, wobei, ist immer die Frage, ist es ein Gegen- oder Pro-Argument, dass Jobs dann, also die weniger gut oder weniger attraktiv sind, typischerweise jetzt mal Pfleger oder so, besser bezahlt werden würden, weil du halt einfach mehr Geld auf den Tisch, als Unternehmer mehr Geld auf den Tisch legen musst, um überhaupt an Leute ranzukommen. Ja. Wie sieht das denn bei Götz Werner aus? Wenn ich weiß jetzt nicht, wie viel man als Kassierer oder Kassiererin bei DM verdient. Aber okay, interessant. Weil ich denke, dieser Effekt stimmt schon. Ne? Also dass du dann vermutlich, dass dann die Löhne steigen werden. Ne?
Ich nehme es an, ja. Ich nehme es an. Und also meine persönliche Meinung ist, dass wir da sowieso ein Korrektiv bräuchten mal, weil es gibt Berufe, die, finde ich, keine so hohe gesellschaftliche Relevanz haben, aber 10-mal so gut bezahlt sind wie der Pflegerin zum Beispiel. Und ich
finde, wie das YouTuber ist, oder sowas.
Darauf will ich jetzt nicht eingehen, aber ja, ich finde schon, dass der Markt da teilweise Blüten trägt und man das.
Und Deutschland ja auch als Billiglohnland bekannt ist.
Genau.
Und auch davon profitiert hat, sagen wir so, zumindest wirtschaftlich gesprochen. Okay, sehr gut. Hast du sonst noch Dinge, die du unseren Hörern unbedingt mitgeben musst zum Thema Grundeinkommen? Oder sprechen wir in 3 Jahren wieder und schauen, ob es jetzt gesellschaftsreif ist?
2 Dinge. Der Verein, der die Grundeinkommen verlost hat und jetzt die Studie macht, hat die Frage gestellt in einer Untersuchung: Glaubst du würdest weiterarbeiten, wenn du ein Grundeinkommen bezügst? Und dann die Frage, glaubst du, die anderen würden weiterarbeiten? Auf die erste Frage.
Das ist sehr interessant. Darf ich schätzen, bevor ich würde sagen, auf die erste Frage sagen die meisten ja. Also ja, ich würde weiterarbeiten. Und auf die zweite Frage ein Großteil nein. Also wenn sie wahrscheinlich sagen, die anderen sind zu faul.
Ja, und zwar, ganz gut, auf die erste Frage sagten um die 90%, ja, ich würde natürlich weiterarbeiten, ich bin ja nicht faul. Auf die zweite Frage sagten, aber das ist jetzt auch schon 4-5 Jahre her, deshalb, vielleicht hat sich das geändert, sagten nur ungefähr die Hälfte, ja, die anderen werden auch weiterarbeiten wie bisher. Und ich finde, das ist der Knackpunkt, das ist der eigentliche Knackpunkt. Haben wir schon Vertrauen genug in unsere Mitmenschen, dass sie damit gut umgehen können? Und ich finde das auch, also würden wir eine Partei wählen, die sich dafür einsetzt? Ich finde, das liegt darunter noch so verborgen. Es ist auch so eine Mindset-Frage.
Ja, wobei ist es ein großes, also meinst du, das könnte wirklich so ein Knackpunkt sein, dass du sagst, wir machen es nicht. Ich hätte zwar gern die 1200, aber ich habe das Gefühl, dass ich dann irgendwie mit meinen Steuern einen Haufen fauler Menschen finanziell.
Ja,
okay, interessant.
Ich glaube, das ist das typische Hartz-IV-Argument.
Neiddenken. Es gibt ja auch so interessante Studien, die oder so im psychologischen Bereich, also gerade Behavioral Finance, die gesagt haben, ich gebe dir 1.000 Euro, aber jedem deiner Freunde in deinem Umfeld gebe ich 2.000 Euro. Oder ich gebe dir 100 Euro und auch jedem dein Umfeld 100 Euro. Und es gibt ziemlich viele Leute, die sagen, nee, ich opte für die 100 Euro, obwohl es für mich de facto netto 900 Euro weniger ist.
Ja.
Ne? Interessant, sehr, sehr interessant. Cool, dann vielen Dank, Anna.
Sehr gerne.
Und ja, bin mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
Und wer von uns gewinnt.
Wer von uns gewinnt, genau. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.